Gesamtsituation und nur einen Podcast, der sie bewältigen kann.
Laura und Rena, Deutschlands bester Podcast.
Zur Bewältigung der Gesamtsituation.
Christophe Laura, Dr. Ulrich Rena,
die Gesamtsituation.
Herzlich willkommen zur 199. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 1.10.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für die Unverletzlichkeit des freien Mandats und für das Amtsermittlungsprinzip und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wie sieht die aus? Ich muss es eigentlich nicht sagen. Von daher gehe ich direkt über zu erklären, dass ich die Gesamtsituation zum Glück nicht alleine bewältige, sondern seit 199 Folgen mit dem Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, lieber Ulrich.
Guten Abend, Herr Kollege. Ich grüße dich. Ich grüße dich auch, lieber Ulrich.
Wir reden ja nicht mehr darüber, wie es uns geht, wollen aber gleichzeitig auch ein niederschwelliger Podcast sein. Von daher, was machen wir hier denn eigentlich bei Lauer und Wehner?
Ja, zwei Stichwörter hast du ja schon bei der Titelgebung genannt, bei der Untertitelgebung. Aber ansonsten bewältigen wir die Gesamtsituation durch faktenbasiertes Aufregen. Und das ist das positiv kanalisierte Aufregen nach Betrachtung der Fakten. Es hat emotionsregulierende Wirkung und fördert vernünftige Wahlentscheidungen, wenn denn dann mal wieder Wahltag ist.
Ja, und es fördert vor allen Dingen auch, dass man generell sehr vernünftig ist und auch von seiner Umwelt als vernünftig wahrgenommen wird. Also ja. Es ist einfach damit tut man sich nicht nur selbst was Gutes, sondern auch seiner Umwelt. Das machen wir hier bei Lauer und Wehner und traditionell muss ich an dieser Stelle immer noch sagen, manchmal kommentieren sich die Sachen, die Fakten, die wir hier vortragen, auch von selbst, weil da muss man dann gar nicht mehr, so viel zu sagen. Wie zum Beispiel in unserer beliebtesten, ältesten und schönsten Kategorie in diesem Podcast, die da heißt, worüber wir nicht reden. Worum geht's bei Worüber wir nicht reden? Um strategisches Schweigen. Stop making stupid people famous, wie der Engländer sagt. Und das, ich denke, das ist heute definitiv ein Motto, das da zum Tragen kommt. Manchmal muss man über Sachen einfach einmal nur reden, kurz, und dann nie wieder über sie reden, damit man das nicht noch größer macht, als es ist. Und heute finde ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ulrich, aber heute finde ich, das ist im Grunde genommen, über was wir reden werden, das ist so der Archetyp, der Archetypus, C.G. Jung wäre vollkommen aus dem Häuschen, der Archetypus des, worüber wir nicht reden. Der Grund, warum diese Kategorie ursprünglich mal eingeführt worden ist in diesem schönen Podcast. Wir reden nämlich heute über eine, ja, Journalistin, wobei man dazu sagen muss,
das kann man schon sagen.
Journalistin ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Jeder von euch kann sich Journalistin nennen. Das machen ja auch viele Leute, die sonst nicht irgendwie irgendwas vorzuweisen haben. Es geht um eine Journalistin aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich in den vergangenen Jahren da dadurch hervorgetan hat, dass sie einfach besonders rechts und besonders konservativ, aber eher so rechts, auch an der Grenze zum, finde ich persönlich zumindest, an der Grenze zum, also so schon auch eher so AfD bedient. So, und die gute Frau, die hatte eine, die hat eine Sendung beim NDR. Wie hieß sie? Das hätte ich jetzt
klar
aussuchen müssen.
Klar.
Klar, klar.
Das in Großbuchstaben, ist so ein, in Donald Trumpschen Großbuchstaben. Also die Frau heißt ja Julia Ruß, sollte man vielleicht sagen.
Ja, ich und wollte den Namen nicht nennen, aber...
Ja, wenn die Journalistin ist, kann
nein,
man das
ja. Nein, ich habe einfach Angst, dass wenn wir den dreimal sagen, dass sie dann auf einmal hier erscheint. Also das
ja,
ist
einmal,
das ist
einmal sei es gesagt. So, okay.
Einmal
das Magazin heißt
also
Klar und wird in Koproduktion vom Norddeutschen Rundfunk und vom Bayerischen Rundfunk produziert.
Ja.
Und du hattest ja zu Recht Schwierigkeiten zu sagen, die politisch einzuordnen, die Frau. Und ich finde...
Ja, ich hätte gerne rechtsextrem gesagt, aber es ist
wem
ist
es ganz
schwierig
gut gelungen ist, ist tatsächlich Tagesschau.de, die sie als dezidiert konservativ auftretende Person beschrieben haben.
Ja,
das finde ich
ja,
nicht
ja
ganz gut. So, ja, wahrscheinlich
das sind Feinheiten,
so,
Feinheiten. Ne?
Dezidiert konservativ auftretende Person. Ja, also ja, das als kleine Ergänzung dazu.
Ja, und das mit dem dezidiert auftreten, das ist von daher ganz gut oder deswegen auch ganz gut, weil also bei mir zumindest nicht der Eindruck entsteht, dass die das tatsächlich ist, sondern dass die
that's
für sich
point,
da
actually,
halt so
yeah
eine Nische gefunden hat, wenn es jetzt total krass wäre, links zu sein und weiß ich nicht, eine Reichensteuer zu fordern oder so, dann wird Julia Ruß auch das tun, meiner Meinung nach zumindest. Aber den Eindruck macht sie auf mich. Die ist, wie ich finde, in meinen Augen jemand, der halt beruflich dagegen ist und sich auch, und dann leider auch diese, was heißt leider, und dann auch diese diese geile Gesprächstaktik haben, die ja Rechte immer drauf haben. Und zwar, man sagt irgendwas vollkommen obszönes, falsches, was Leute im wahrsten Sinne des Wortes erregt, ja, aber nicht im positiven Sinne. Und
gut,
dann,
dass du das klargestellt hast.
Das schon mal klargestellt habe, ne? Und dann regst du dich auf über das, was Julia Ruß sagt, weil einfach, weil es total falsch und dumm ist. Und dann stellt die sich hin und sagt, naja, da scheine ich ja wohl irgendwie einen Punkt getroffen zu haben. Ne? Also
ja,
die, das ist, also ohne dass das jetzt ein direktes Zitat wäre, aber deren ganze Attitüde ist, alle regen sich auf, dann muss ich ja da irgendwo einen Punkt haben. Nein, du hast keinen Punkt. Alle regen sich einfach auf, weil sie der Meinung sind, also weil sie erstens dieses One-Trick-Pony durchschauen. Ja, man durchschaut es einfach, es ist halt einfach klar, wie es die Tagesschau geschrieben hat, dezidiert konservativ auftreten, mit großer Betonung auf dem Wort Auftritt. Und ja, und dann gab es noch diese, eine absurde Kontroverse, möchte ich es gar nicht nennen, aber muss ich wahrscheinlich sagen.
Kontroverse.
Weil
eine auftretende, ja.
Wir sind ja immer
sich
mit der
als Kontroverse gerierendes Phänomen.
Wir sind ja immer auch bei Lauer und Wena, die Qualitätsanmutung ist ja bei uns immer auch ein ganz gern benutzter Begriff und ich glaube,
halt den Faden
dass
fest,
auch,
den roten.
Ja, nein, also ich wollte sagen, das war keine Kontroverse, aber es war eine Diskussion mit einer hohen Kontroversitätsanmutung. So, und weil der Norddeutsche Rundfunk, nachdem also es schon an der ersten Folge von Klar Kritik gab, und zwar jetzt nicht, weil das, was Julia Ruß gesagt hat, einfach so obszön war, sondern vor allen Dingen auch, weil es halt einfach nicht gestimmt hat. Also da waren sehr viele Fehler drin. Das war journalistisch, handwerklich einfach nicht besonders gut. Und dann hat der NDR irgendwie gesagt, also das ist selbst uns zu doof. Und die Julia Ruß wird die Folgen, die vom NDR produziert werden, nicht mehr moderieren. Und ob die da zu diesem Zeitpunkt schon wussten oder nicht, dass die Tanit Koch, ehemalige Chefredakteurin der Bild, dass die dann da als Ersatz einspringen wird, das ist mir persönlich nicht klar, habe ich mich nicht beschäftigt, ist mir aber auch ein bisschen egal. Jedenfalls war das natürlich strategisch von der Kommunikation her nicht ganz so ideal gelaufen, weil die Rechten da natürlich sofort losgesprungen sind und Cancel Culture geschrieben haben, weil Cancel Culture kennen wir alle. Cancel Culture ist, wenn irgendjemand von rechts die Konsequenzen dessen, was er da gesagt hat, auch dann tragen muss. Und das trieb dann, wie es so schön heißt, Blüten, weil dann selbst, oder was heißt dann selbst? Also weil dann auch zum Beispiel so Leute wie Carsten Linnemann sich in die Debatte einschalteten, wie es so schön heißt, neudeutsch. Und so tolle Sachen sagten wie, ja, da müsste man dann mal überlegen, ob man da nicht die Erhöhung des Rundfunkbeitrages einfach zurückhält, wenn da so konservative Stimmen wie die Julia Ruse einfach gecancelt werden würden. So, also das ist so die Qualität der Debatte in Deutschland momentan. Das ist also auch so ein bisschen dieses immer so ganz mit großen Augen rätselnd in die USA schauen, sich fragen, ja, wie konnte das denn bloß passieren? Und dann bei der nächsten Gelegenheit sagen, ja, nee, also mit der Julia Ruse, wie die hier gecancelt wird, das geht gar nicht, da müssen wir am besten direkt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gleich ganz abschaffen, ja. So, das ist, and that's it, ja, das war eigentlich schon die Geschichte und wir sagen halt einfach, nee, nicht drüber.
Wir reden da nicht drüber. Das ist vollkommen richtig.
Weil das so blöd und so durchsichtig ist. Okay, jetzt willst du noch was sagen.
Ja, komm, sag genau, ich möchte noch ein paar Sachen nicht drüber redend sagen.
Ja.
Der eine Punkt ist auch Kennzeichen derjenigen, die rufen, sie würden gecancelt, dass sie diese Sendung nicht mehr moderiert, wenn der NDR dafür verantwortlich ist, aber diese Sendung moderiert, wenn der Bayerische Rundfunk dafür verantwortlich ist.
Ja.
Also sich als gecancelt bezeichnet, gleichzeitig aber im Rahmen einer Fernsehsendung mehrfach im Jahr sagen darf, was sie gerade für richtig hält. Also sie ist
ja
gleichzeitig gecancelt und nicht gecancelt, sozusagen
toll.
Schrödinger gecancelt, wie du so schön sagst. Das muss man eigentlich sofort merken und sie disqualifizieren, weil dieser performative Widerspruch so evident ist, dass, ja, wahrscheinlich so evident, dass ihn viele nicht sehen. Wir sehen, wie du schon angedeutet hast, zweites Phänomen hier, die versuchen es halt tatsächlich Trump-mäßig, autoritär-mäßig, die Einflussnahme, Versuche und Maßnahmen der Politik auf den Rundfunk und die Medien sind so krass in diesem Fall, aber auch so unbemerkt geblieben. Also Carsten Linnemann sprach von einem Tiefpunkt der Debattenkultur. Weil man jetzt hier so eine, ja, irgendwie mäßig talentierte Journalistin jetzt ein Magazin nicht moderiert und stattdessen die ehemalige Bild-Chefredakteurin das dreimal im Jahr macht. Und dann gab es noch Wolfram Weimer, der sich ja auch, der Kulturkampfritter
im Kanzleramt. Genau.
Der also auch immer so, der muss so eine fürchterliche Mottenkiste haben, aus der er seine Sachen rausholt. Und dann arbeitet er auch mit so schlimmen Metaphern. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk darf kein Echoraum der Beliebigkeit und kein Filter für genehme Gesinnungen sein. Der Kulturstaatsminister ist wirklich ganz schlecht. Und der versucht es auch immer wieder, sich einzumischen. Und ja, sagt, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk und private Sender, beide tragen gemeinsam Verantwortung für Meinungsfreiheit, Ausgewogenheit und den demokratischen Diskurs in unserem Land. Ja, also ganz, ganz schlechtes Beispiel für staatliche Einmischung in die Meinungsäußerung.
Also und das Allerschlimmste war ja noch, dass das dann mit Jimmy Kimmel verglichen worden ist. Der wurde ja kurz zuvor von ABC abgesetzt, gecancelt für ein paar Tage. Der übrigens richtig gecancelt. Also da war das dann nicht so, dass man gesagt hat, weiß ich nicht, aber wenn Jimmy Kimmel vom Bayerischen Rundfunk gemacht wird, dann darf er noch moderieren oder so. Nee, der wurde für ein paar Tage komplett runtergenommen aus dem Programm. Und also Jimmy Kimmel, der seit 20 Jahren ein Late-Night-Host ist und ein quasi eine Institution. Ja, nee, aber das ist halt so, als würdest du sagen, weiß ich nicht, als würdest du, ja, zwei Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann und die man auch nicht miteinander vergleichen sollte, trotzdem miteinander vergleichen. Und ja, dann der Meinung sein, es wäre dasselbe.
Ja, das macht man nämlich tunlichst nicht. Jedenfalls diese vergleichsweise unbedeutende und nicht durch besondere Qualität oder besonderes Talent bislang hervorgetretene, sich dezidiert konservativ gerierende Person war einige Tage in aller Munde, deshalb reden wir nicht über sie, und ist ein Beispiel dafür, wie fragil doch auch die Staatsferne des Rundfunks ist, wenn da solche hate to say it, aber Carsten Linnemann ist wirklich ein Spitzenpolitiker. Das geht ja ganz schwer über die Lippen. Und Wolfram Weimar ist ja sogar ein Kulturstaatsminister, ein Staatsminister. Also das geht gar nicht, dass die sich einmischen. Und es hat eigentlich auch keiner sich beschwert, dass sie sich da so einmischen. Es ist ja ein ziemliches No-Go, dass sie da ungestraft in den Rundfunk reinwettern, weil der da so eine Frau, die nach, also es gibt ja auch fachliche Einwände gegen das, was sie da gemacht hat.
Ja, vor allen Dingen fachliche Einwände, das ist ja der Punkt. Der NDR hat das ja nicht gemacht, weil er gesagt hat, oh, die ist uns jetzt so unbequem, diese Frau. Nein, ja, dem NDR, so. das muss man mal auch ganz klar so sagen, dem NDR war das peinlich. Das ist ja der Grund, dem NDR war das peinlich, die haben aber gesagt so, und vor allen Dingen, den müssen auch intern einfach die Redakteure aufs Dach gestiegen
sein. Ja, da haben von den Mitarbeitern haben 250 sich ausdrücklich beschwert, die hätte wohl auch so eine Sendung gemacht, hier die Frau, in der es um kriminelle Ausländer ging. Das
ist auch ja, also reden wir ja nie Thema. Drüber. Reden wir
und
nie,
dann wir hat nie sie drüber. Wohl also diesen Bericht, es geschafft, diesen Bericht zu machen, ohne dass ein Ausländer zu Wort gekommen wäre. Das war, hielt man ihr vor. Das sei handwerklich nicht so gut gewesen. Und ja, also
ja, man muss
nicht drüber reden sollte man eben gerade deshalb, weil auch so viele Leute drüber reden. Und man muss deutlich machen, es ist nicht der Rede wert. Das ist ja eigentlich also, die passende Redewendung fürs nicht drüber reden. Und das ist einzige, hier der Anwendungsfall. Ich merke, dass du das sagen möchtest. Ich habe Ihre Meldung gesehen. Ich nehme sie gleich dran. Nicht der Rede wert ist das eigentliche Gegenstück zu nicht drüber reden und beschreibt diese Rubrik in, meine ich, fantastischer Weise. Let's stop not talking about it. Aber du wolltest noch mal.
Es tut mir leid, dass das jetzt da mit mir so durchgeht. Wenn es da um die Julia Ruß geht, wahrscheinlich sprudelt es aus mir so heraus, weil ich Angst davor habe, ein bestimmtes Wort zu sagen. Aber der Punkt ist, der Punkt ist halt einfach der, man muss es sich schon auch vorstellen, dass natürlich in diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hier auch noch sehr auf analoges Senden im Sinne von wir senden im linearen Fernsehen ausgerichtet sind, wo aber auch für die nicht analogen Formate die Ressourcen einfach sehr knapp sind und immer halt um Ressourcen gekämpft wird. Ja, also wenn du dann ein Format hast, das du moderieren kannst und wenn es auch nur einmal im Monat ausgestrahlt wird oder so, dann hast du es geschafft, ja? Und dann ist natürlich, klar, ist dann immer irgendjemand unzufrieden, aber die Erwartung ist dann schon, dass das einen gewissen Qualitätsstandard erfüllt. Und den hat es ja hier offensichtlich nicht erfüllt. Und es ist auch, weil du das Wort performativer Widerspruch ja schon benutzt hast, das sehr schöne Wort, zu sagen, kriminelle Ausländer wäre etwas, worüber man in Deutschland zu wenig reden würde, nicht reden würde und dass man da ja jetzt mal ganz unerschrocken drüber reden müsste, ja. Also das ist jetzt wirklich, da geht's jetzt wirklich ein bisschen zu weit, ne? Also da muss man sich ja dann wirklich auch fragen, für wie blöd halten die eigentlich?
Also endlich die Zuschauer und dieses Thema an, ne? Das wird ja sonst
endlich traut sich mal diese Frau vom Bayerischen Rundfunk, das endlich dieses super heiße Eisen ich habe neulich nochmal aus einem sehr absurden Grund musste ich mich nochmal mit meinem kompletten Studium beschäftigen und musste ich auch mir sämtliche Hausarbeiten, die ich geschrieben habe, nochmal angucken. Und ich habe schon vor Gott, wann war das denn? 2007? Es war noch in D-Mark. Also vor fast 20 Jahren habe ich Hausarbeiten darüber geschrieben, wie kriminelle Ausländer im Fernsehen inszeniert werden. Am Beispiel einer Sandra Maischberger-Sendung mit dem Titel, glaube ich, Kriminelle Ausländer, so ungefähr, ja. Also die Idee, und das war ja vor AfD, vor diesem unerträglichen Rechtsruck, den wir im Moment in Deutschland haben. Also die Idee, das ist so abwegig, ja. Das ist irgendwie so, als würdest du sagen, weiß ich nicht,
Keiner spricht übers Wetter hier.
Ja, im Sportverein sagen sie, wir reden hier nie über Fußball. Es ist irgendwie, also es geht gar nicht. Es ist vollkommen absurd.
Kicker-Redaktionssitzung.
Kicker-Redaktionssitzung.
Jetzt macht doch mal einer was über Fußball.
Jetzt müssen wir loskommen.
Wir haben keine Zeit.
Ja. Wir können nicht über so einen Scheiß reden. Die Erinnerung an dieser Stelle, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Bei allen, die diesen Podcast bereits unterstützen, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Wir kommen zu unserem ersten Thema. Ein Thema, bei dessen Titel ich schon sehr lachen musste, weil es mir bekannt vorkam, der Herbst der Reformen. Und jetzt ist mir gerade eingefallen, es hieß bei Rot-Rot-Grün oder war es, doch, es war Rot-Rot-Grün, hieß es der Herbst der Entscheidung, meiner Meinung nach. Und jetzt hat Friedrich Merz, die Koalition, sie haben den Herbst der Reformen ausgerufen.
Ja, also Rot-Rot-Grün weiß nicht, es war die Ampel, der Herbst der Entscheidungen.
Rot-Rot-Grün haben wir noch nicht.
Wären wir wahrscheinlich im Bund, man soll es nicht ausschließen. Aber jedenfalls, Herbst der Entscheidungen war im September 2024 ein großes Thema, ein pandemisches Thema sozusagen.
Ja.
Es war wohl unter anderem Christian Lindner, der diesen Begriff geprägt hatte. Und er hatte ja letzten Endes recht, aber es war dann ja recht und doch nicht recht. Also
ja, wie witzig, es war tatsächlich September 2024, Interview, wir sind im Herbst der Entscheidung mit Christian Lindner, das ist natürlich Herbst, super.
Der Herbst ist ja auch so eine wirklich sehr, sehr deutsche Jahreszeit und da
auch eine sehr entscheidende Jahreszeit.
Ja, nicht umsonst gab es ja auch den deutschen Herbst. Und das war natürlich auch ein Herbst der Entscheidungen für viele, aber kein Herbst der Reform, das muss man sagen. Ein weiteres Stichwort und dann werden wir mal kurz erzählen, worauf wir uns beziehen, ist die Modernisierungsagenda. Und das Ganze gepaart mit dem Hinweis auf die Villa Borsig, so als kennte wirklich jeder die Villa Borsig. Oh, so. Also, jedenfalls die Spitzen, das Bundeskabinett trifft sich in der Villa Borsig. Das Ergebnis der Knechtung von rechtelosen Arbeitern durch die Unternehmerdynastie Borsig in Berlin ist so ein schlossartiges Gebäude.
Bist du heimlich Kommunist geworden?
so ein schlossartiges Gebäude, das jetzt das Gästehaus des, ich glaube, Auswärtigen Amtes ist. Und da traf man sich dann immer, nachdem man wohl meinte, dass diese Treffen auf Schloss Merseburg, wo sich dann immer die Ampelregierung getroffen hat, dass es doof sei, wenn man sich da wieder träfe. Und jetzt war das also so, dass der Nachteil war, dass da nicht alle ein Zimmerchen hatten, sodass sie da nicht geschlafen haben. Die sind dann da morgens hin, abends zurück. Und das, ja, dadurch ist dann dieses abendliche Spiel, wo sich jeder so einen Zettel auf die Stirn klebt und dann raten muss, wer er ist, das musste leider ausfallen. Und jedenfalls trifft sich da also die sich dezidiert handlungsstark gebende, Bundeskabinett und zu einer zweitägigen Klausurtagung. Und es kommt heraus, dass man also das Land modernisieren möchte. Das Bundeskabinett hat also in der Villa Borsig einen Modernisierungsplan für Staat und Verwaltung beschlossen. Er sieht etwa 80 Maßnahmen für mehr Effizienz, Bürgernähe und Digitalisierung vor. Und ja, das Ganze unter dem Stichwort, und das Ganze hat den schönen Namen, wahrscheinlich haben Sie die meiste Zeit darüber geredet, wie Sie das nennen, Modernisierungsagenda. Ja. Agenda 2010 und so, Agenda ist auch schön. Also Herbst, Agenda und Modernisierung ist super. Also Bürokratieabbau möchte man praktizieren. Ah, Bürokratieabbau. Es gibt nur wenige Maßnahmen, wir haben es auch noch nicht gelesen, müssen wir zugeben, dieses Papierchen, die Modernisierungsagenda. Aber es gibt also alle Meldungen beziehen sich auf 2-3 Schritte, Merkmale, nur Maßnahmen aus dieser Agenda. Also Bürokratieabbau, da gibt es ein Portal zur Meldung von Bürokratie. Finde ich auch sehr schön. das stellen wir uns auch sehr, sehr gut vor. Und dann das, was man, also Land auf, Land ab, und das ist nochmal ein ganz interessantes Phänomen, Land auf, Land ab, in den Nachrichten des Deutschlandfunks, auf der Webseite der Tagesschau und so weiter findet, also als ganz großer Wurf, es soll möglich sein, Kfz-Zulassung jetzt online zu machen.
Nee.
Das kommt. Und ja, dann noch irgendwie härtere Strafen für ausländische Agenten und so ein Quatsch.
Da darf man ja überhaupt
und
nicht.
Und das ist für dich als Technikhistoriker vielleicht auch ganz besonders
interessant.
Könnte dich ganz besonders aus dem Schülchen heben. Man möchte die Kernfusion fördern.
I break together, Alter.
Ja, das sind die Dinge. Also, und eigentlich wird immer nur gesagt, ja, also es wird jetzt hier demnächst Pkw-Zulassung online geben. Und da, das finde ich irgendwie sehr erstaunlich, war es so, dass also auch der Bundeskanzler in einem Tweet oder wie das jetzt auf X heißt, gesagt hat, mit unserer Modernisierungsagenda werden Verwaltungsprozesse wie die Fahrzeugzulassung einfacher. Und ja, das müssen wir vielleicht gleich nochmal sagen, dass es irgendwie ein bisschen auffällig ist, dass da alle gleichermaßen über die Fahrzeugzulassung reden als großen Wurf. Also ich denke, ein Land,
ja,
in dem man...
Das ist ja auch das Thema Nummer eins.
Ein Land, in dem man sein Pkw, der von der hoch erfolgreichen deutschen Autoindustrie idealerweise hergestellt worden ist, online anmelden
natürlich
kann, hat es eigentlich geschafft. Ein weiterer Punkt, den ich gerne berichten möchte, ist die Einschätzung von Lars Klingbeil, die nämlich folgendermaßen lautet: Im Prinzip ist unser Hauptgegner die Laune im Lande. So wurde er von der dpa zitiert.
Und dass das nicht Matti und der lila Launebär hören.
Und da seien sich auch alle schnell einig geworden, dass ein Kulturwandel nötig sei. Und Herr Klingbeil hat moniert, dass es so eine negativistische... Die Stimmung ist schlecht. Dass es so eine negativistische Haltung gebe. Und die werde populistisch von politischen Gegnern wie der AfD instrumentalisiert. Das auch mal in den Raum gestellt und für die Freunde der etwas feineren Ironie, finde ich, gibt es noch eine Äußerung des Herrn Bundeskanzlers zu dieser Modernisierungsagenda. Und mal gucken, was du dazu meinst.
Ja.
Er wird zitiert, also über all diese Themen, die da jetzt abgearbeitet werden, sei lange schon zu Zeiten der Vorgängerregierung gesprochen worden, sagt der Kanzler stolz. Und jetzt wörtlich, jetzt werden sie beschlossen. Und da finde ich, also vorher haben wir nur drüber geredet, jetzt schreiben wir es auf, muss ich sagen. Also das finde ich einen total starken Satz. Das finde ich so, es gibt, glaube ich, immer noch, weiß nicht, gab es jedenfalls früher im Spiegel diese Rubrik Hohlspiegel, wo so total tolle Sachen. Ja,
also so irgendwie Versprecher
so,
halt.
So Versprecher und so. Ja, überall ist ja schon lange gesprochen, jetzt werden sie beschlossen. Und sagen, ey, ja, wäre doch mal schön, wenn sie dann einfach gemacht würden. Aber gut, dieses mit Lars Klingbeils Äußerung zur Stimmung, die hat mich deshalb so getroffen, weil auch angesichts des Umstands, dass sich die Leute da so schnell angeschlossen haben und Zustimmung hagelte es förmlich zu dieser Äußerung des Hauptgegner die Laune sei. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine schlimme Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist eine so, wie ich sage, unterkomplexe Beobachtung und eine so blöde Verschiebung von Verantwortlichkeiten.
Ja.
So geht das nicht. Ne? Also das ist wirklich zu. Das ist zu doof. Also natürlich bin ich auch sofort dabei zu sagen, hey, die Stimmung ist hier so scheiße. Aber das ist dieses Niveau, dass du sagst, oh, wenn du so im Süden bist, da sind die Leute ja viel lockerer. Das ist das Niveau. Ja. Und wenn hier die Stimmung scheiße ist, liegt es vielleicht, ist Fachbegriff, Entschuldigung, dieser Fäkalausdruck, aber jedenfalls, da liegt es vielleicht auch daran, dass die Bahn nicht funktioniert. Ne? Und es liegt jetzt nicht daran, oh, wir müssen unsere Inhalte den Leuten irgendwie besser darbringen. Sie haben es einfach mal wieder nicht verstanden.
Die Dobis.
Es liegt daran, dass nicht gehandelt wird und den Leuten hier irgendwie 80 Einzelmaßnahmen, die in all unseren Nachbarländern und allen sonstigen EU-Staaten schon vor 10 Jahren absolviert worden sind, dass die jetzt geleistet werden und man sein beklopptes Auto, sein technologieoffen gefertigtes Auto
kann man in Berlin auch längst schon machen.
Online anmelden kann. Also so geht das nicht. Und da ist nicht die Laune irgendwie der Gegner, sondern da ist der Reformstau der Gegner. Also Modernisierungsagenda ist eine Politimitation, Handlungsimitat. Das ist kein... Das ist nicht schön. Wir wollen lobend erwähnen, dass wir uns freuen, dass sie sich da nicht die Köpfe eingeschlagen haben. Und eine Frage stellt sich mir noch, wenn da jemand noch was beizutragen hat. Es sei auch um Teambuilding gegangen. Und ich wüsste gerne, ob die irgendwie so einen total berühmten, den Obercoach der Coaches da hatten, der dann da abends irgendwie so ein Spiel gemacht hat oder sowas. Und dann, jetzt sagt mal jeder, welche Farbe er ist. Und in Merseburg hieß es dann immer, man habe, oder auch das so alt, es ist so irgendwie kommen da ganz schlimme Bilder bei mir auf. Man habe bei einem guten Glas Rotwein zusammengesessen. Oh. Wo man irgendwie auch gleich, also das ist so dieses gute Glas Rot, mein Gott, ey, aus welcher Zeit stammt das denn? Da muss man doch irgendwie gleich, hat man auch gleich dann wieder umgekehrt Markus Söder mit so einem Maßkrug in der Hand vor Augen, womit ich jetzt eigentlich auch bereit wäre, über das Oktoberfest zu reden, das lasse ich aber. Weil sonst staut sich der Reformstau noch zu einem reißenden Bach. Modernisierungsagenda, Herbst der Reformen. Halleluja. Ja.
Halleluja. So.
Ja, das sind wir.
Jetzt
vielleicht habe ich auch alles gesagt und wir gehen zum nächsten Thema über.
Ja, ich habe ja noch gar nichts gesagt. Und weil du es mich nicht gefragt hast, würde ich mich jetzt selbst fragen, Christopher, was macht das mit dir?
Der muss ja auch sagen, Christopher, was macht das mit mir?
Christopher, was macht das mit dir? Ja, jedenfalls.
Ja, was macht das eigentlich mit dir?
Witzigerweise bin ich ja auch der Meinung, und das klang ja in diesem Podcast ja auch schon oft an, dass die Stimmung im Land manchmal tatsächlich irgendwie ein bisschen unberechtigt schlecht ist. Und zwar, aber dann haben wir das auch begründet, und zwar, weiß ich nicht, Brandenburg, Speckgürtel, den Leuten geht's vergleichsweise gut, ja. Doppelhaushälfte, zwei Autos, Boot.
Das nennst du gut, ja? Aber gut, okay.
Und dann sagt man, man gehört zur Unterschicht und der Ausländer ist schuld, ja. So. Wo wir ja hier in dem Podcast auch schon darüber geredet haben, eigentlich müssen wir mal in den Osten fahren und die Leute danach fragen, wo er denn ist in der Umgebung dieser Menschen, der Ausländer, der ihnen das Leben so schwer macht, ja. So. Das Problem ist, wenn Lars Klingbeil dann sagt, ja, das Problem ist die schlechte Laune, werde ich erstens sofort schlecht gelaunt und zweitens denke ich mir dann so, du sagst mir jetzt mal gerade genau gar nicht, weswegen ich schlecht gelaunt bin. Und da bin ich dir auch sehr dankbar, dass du direkt das mit dieser Täter-Opfer-Umkehr angesprochen hast, weil ich glaube, das ist exakt das Ding. Man muss da nämlich sehr genau trennen. Ja, es gibt Leute, und ich meine, das kann man ja auch benennen, das traut sich die Politik aber nicht. Es gibt Leute, die, wie so, kennst du sicher auch, ab und zu ist man im Supermarkt und dann gibt's da so ein Arschlochkind, das schlecht erzogen ist und schmeißt sich auf den Boden, schmeißt ein Tantrum, weil es jetzt nicht das, weiß ich nicht, Lego Ninjago Heftchen oder das Barbie Heft bekommen hat oder kein Schokoriegel oder sonst irgendwas. Und da muss man als Eltern eigentlich auch dann ganz,
muss man mal zuschlagen.
Ja, nee, da muss man ganz dezidiert hingehen zu seinem Kind. Eigentlich, ich meine, das machen die Eltern ja.
Dezidiert konservativ auftreten. Ja,
da muss man dezidiert konservativ auftreten und einfach seinem Kind sagen, get your shit together. Ja, es gibt Gründe, warum man so ein Tantrum schieben kann, aber der ist jetzt mal gerade keiner, ja. Also hier dein scheiß Barbie-Heft, kannst du mal in die Haare schmieren. Genauso müsste man den ganzen AfD-Fetischisten, müsste man mal einfach sagen, Leute, get your shit together. Was ist denn jetzt hier eigentlich euer genaues Problem? Ihr wollt mir doch nicht ernsthaft sagen, dass der Ausländer jetzt schuld an alledem, an eurem persönlichen individuellen Elend ist. So, ja. Womit ich nicht bestreiten will, dass es auch strukturelle Probleme gab und wie die Wende abgelaufen ist mit der Treuhand und dass da wirklich jedem im Osten irgend so ein inkompetenter Wessi vorgesetzt worden ist, weil man sich im Westen drüber gefreut hat, dass man endlich den ganzen Müll aus der Verwaltung da schön
und
schön
der Justiz
nach Ostdeutschland verklappen kann. Da haben wir uns aus vom Westen aus unseren eigenen Bananenstaat quasi herangezüchtet.
Laune.
So, ja, nee, also ich muss es ja mal einfach sagen, weißt du, es wird ja viel zu wenig darüber gesprochen, Ulrich. Und jedenfalls, es ist genau wie du sagst, Täter-Opfer-Umkehr, denn wie du vollkommen sagst, ein Großteil oder auch ein legitimer Teil der schlechten Laune im Land kommt ja genau aus den Gründen auf, die du genannt hast. Die Bahn kommt nicht, wir haben noch immer kein ordentliches Handynetz, die, weiß ich nicht, Infrastruktur an allen Fronten ist komplett irgendwie marode. Man fragt sich, warum wir das als größter oder einer der größten Waffenexporteure der Welt nicht hinbekommen, die Ukraine ordentlich zu unterstützen. Ja, lauter so ein Scheiß. Ja, eine Zukunftsindustrie nach der anderen in Deutschland wird abgewürgt. Ja, also wenn ich hier diese Katharina Reiche auch nur reden höre, also so, es gibt viele Gründe, schlecht drauf zu sein und dann sich da hinzustellen und zu sagen, ja, du kannst jetzt dein Auto online anmelden, als ob man gerade den Parmesan erfunden hätte und dann aber gleichzeitig zu sagen, also erstens, Leute, ihr könnt jetzt euer Auto online anmelden und das eigentliche Problem in Deutschland ist die schlechte Laune. Nee, also da kriegst du Plack. Also das geht so nicht. Und das macht einen ja auch wirklich betroffen. Ich meine, guck dir an, wie das da in China gerade abläuft mit den Elektroautos, mit den Zukunftstechnologien, die entwickeln, mit den tatsächlich Innovationen und Sprunginnovationen, die die an allen Fronten vorantreiben. Ich habe neulich wieder so Vorher-Nachher-Bilder gesehen, wo die größte Brücke Chinas irgendwie in 3 Jahren fertig gebaut haben. Ja, da ist in Deutschland nicht mal das Planfeststellungsverfahren angefangen. Ja. Und dann stellen die sich hier hin und sagen, wisst ihr was, eigentlich ist das Problem die schlechte Laune. Das ist so, wie wenn du eine Party machst, die ganze Zeit nur so richtig beschissene Musik auflegst. Das Essen ist lauwarm, die Sachen, die kalt sein sollen, sind warm, die Sachen, die warm sein sollen, sind kalt. Es riecht auch ein bisschen komisch. Du fragst, sag mal, was für ein Caterer haben die da geholt? Ja, es ist zugig. Ja, in diesem Raum irgendwoher so Toilettengeruch aus so einem Dixi-Klo. Und dann sagst du, weißt du, was das Problem hier bei dieser Party ist? Ihr seid alle so Spaßbremsen und könnt euch nicht gehen lassen. Das ist genau das, was der Lars Klingbeil da macht. Und deswegen regt mich das so auf. Deswegen zerstöre ich jetzt hier diesen Tisch. Also das ist einfach, das geht nicht, das kannst du nicht machen.
Man muss auch sagen, das Herbst der Reform- und Modernisierungsagenda bei einer durchaus reformbedürftigen reformbedürftigen Sozialversicherungssystemen über Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Rentenversicherung.
Ja.
Da den Herbst der Reform auszurufen und eine etwas Modernisierungsagenda zu nennen, in dem da drin steht, wir machen ein Meldeportal für Bürokratie. Das ist unredlich. Das ist Politikdarstellung. Das sind keine Maßnahmen.
Ja.
Und das ist, ich finde das ausgesprochen deprimierend, muss ich sagen.
Es ist
jetzt nicht so, dass man von einem, selbst wenn sowas in der Villa Borsig stattfindet, diesem magischen Ort, nur noch vergleichbar mit der Sportschule in Malente, die Älteren erinnern sich, dann ist es aber doch sehr, sehr frustrierend, ich bin auch echt einigermaßen beleidigt, ob dieses Versuchs, der ja auch mir gegenüber und dir gegenüber vorgenommen wird, ob dieses Versuchs, das als Fortschritt darzustellen, das bin ich wirklich beleidigt. Das ist auch ein bisschen böse, muss ich sagen. Sowas können sie anderen erzählen. Nee, gar nicht mal anderen. Ist ja jetzt auch nicht so, dass die Brüder im Nebel, die da jetzt AfD nah geworden sind, dass die jetzt sagen, oh Mensch, das holt uns aber jetzt auch richtig ab.
Ja,
ein Meldeportal für Bürokratie und jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird auch noch beschlossen. Das ist ja wirklich schön. Nein.
Nee, lass ich jetzt Menschen, alles liegen und stehen, ja.
Die Menschen, und da schließe ich einfach mal von methodisch korrekt von mir auf andere, die möchten schon Verbesserungen sehen. Die möchten auch nicht 2,50 Euro mehr Mütterrente für die Zahnarztgattin. Nein, aber wir wollen doch, dass es vorangeht. Wir wollen doch irgendwie, dass hier in Berlin zum Beispiel, dass mal irgendwann diese Baustelle vom Hauptbahnhof verschwindet, die seit 12 Jahren ist, dass man eine Stelle eines milliardenschweren Bahnhofs in Stuttgart vielleicht mal dafür sorgt, dass die Strecke, dass die Zugteilung in Hamm klappt und solche Sachen. Ne? Und da wird das Rennen doch gewonnen. Und vielleicht auch, dass man diese enorm kostspieligen Sozialversicherungssysteme einfach sinnvoll überarbeitet werden, anstatt irgendwelche Leute zu kujonieren, die da vielleicht ein bisschen schräg drauf sind und sagen, hoho, ich arbeite nicht, ich gehe stempeln. Ja, sehr unschön, also sehr unschön. Wir merken uns Herbst der Reformen, Villa Borsig und Modernisierungsagenda darf man nicht drauf reinfallen. Schon, an ihren Taten sollt ihr sie messen.
Ich fühle mich schon total modernisiert, aber ich muss ganz kurz, ich weiß, du willst das nächste Thema machen, können wir auch gleich sofort machen, aber eine Sache muss ich ja tatsächlich noch sagen. An ihren Taten
sollt ihr sie erkennen.
Ich wollte jetzt hier keine Bibelstunde geben, aber
das ist wichtig.
Es ist wichtig. Der Punkt ist ja ein anderer, den ich noch machen wollte. Nämlich, also dass denen das nicht peinlich ist, ein Meldeportal für Bürokratie. Ja, also das ist auf so vielen Ebenen falsch, dass nicht mal das Gegenteil davon richtig ist. Ich meine, guck dir den Prozess an, wie du in Deutschland Elterngeld beantragen musst oder irgendeinen beliebigen anderen Scheiß. Wer glaubt denn, auch wenn das dann zum Beispiel teilweise in Länderhand ist, wer glaubt denn, dass wenn ich da auf irgendeiner fucking Webseite jetzt hier sage, Herr Lehrer, ich habe Bürokratie gefunden, dass dann der Fotzenfritz da irgendwie dahergeht und seinen Zauberstab schwingt und sagt so, Fidibus irgendwas und weg ist sie, die Bürokratie. Wie stellen die sich das denn vor? Also ganz ernsthaft, ein Meldeportal für Bürokratie, das ist so, als wenn du im Schwimmbad ein Meldeportal für Wasser machst. So, ja, das ist so. Und noch eine Sache, die mir oft, weil ich ja auch Verwandtschaft in NRW habe, gesagt wird, weißt du zum Beispiel, warum die Leute auch schlechte Laune haben im Ahrtal? Ja, das ist jetzt irgendwie 4 Jahre her mit dem Hochwasser und da leben einige Leute noch immer im Container, da warten einige Leute noch immer aufs Geld von den Versicherungen beziehungsweise vom Staat. Ja, man wollte da groß vollmundig angekündigt, ja, unbürokratische schnelle Hilfe, ja, Arschlecken 250. Die zeigen dann da beim WDR so Videos, wie sie mit irgendwelchen Kindern durch das noch immer zerstörte Haus da irgendwie laufen, wo früher das Haus stand, und die Kinder sagen, ich lebe seit 4 Jahren in einem Wohnwagen und ich würde gerne endlich wieder in meinem Spielzimmer spielen. Ich meine, das zerreißt dir das Herz. Und dann kommt da Lars Klingbeil her und redet gescheit daher, von wegen, ja, wisst ihr was, Leute, da soll der sich mal trauen, sich da an die Art zu stellen und den Leuten zu sagen, wisst ihr was, Leute, euer Problem ist, ihr seid einfach schlecht gelaunt. Guckt euch doch mal ein bisschen was ab hier von den, weiß ich nicht, Südländern, wie man da immer so ein bisschen Frohnatur.
Trink doch mal ein Glas guten Rotwein.
Es ist wirklich, ich meine, ich bin echt der Allerletzte, der jetzt anfangen würde, die AfD zu wählen. Aber also manchmal versteht man schon, was den Leuten durch den Kopf geht, die das machen. Also wenn du einfach nur die Welt brennen sehen willst, wenn du einfach nur sagst, ey komm, fuck it, dann fährt das jetzt halt alles gegen die Wand. Also ich glaube, ich spinne.
Ja, ja. Diese Grundbeobachtung, dass man doch langsam aber sicher mürbe ist,
ja,
die ist, glaube ich, bei Menschen mit wenigstens Restvernunft und Leuten, die zur AfD-Wahl schreiten, das ist noch gleich. Und der einzige Unterschied ist, oder der wesentliche Unterschied ist daran zu erkennen, dass keine Lösung hat und dann überhaupt die auch total unästhetisch, politisch unästhetisch ist. Aber wenn jemand keine Lösung hat, dann sind das natürlich die. Letztlich ist das der einzige Unterschied zwischen dir, mir und einem AfD-Wähler. Ist nicht ganz unwichtig, der Unterschied.
Ja,
aber diese Wahrnehmung fällt mir auf. Also die Wahrnehmung ist doch irgendwo die gleiche. Und insofern hat Lars Klingbeil auch recht, dass sich diese Rattenfänger und Frustriertenfänger diese Stimmung natürlich, dass sie die nutzen und selbst zunutze machen. Ja, das ist schon richtig.
Ja,
aber es liegt nicht an der Stimmung. Die Stimmung kommt nicht von ungefähr.
Ja, genau. Und vor allen Dingen, was ich auch so schlimm finde, du musst dir mal überlegen, so als Nation auf diesem Planeten kann man sich ja auch als Regierung so Ziele setzen. Wo soll das Land in 10 Jahren stehen? Wo soll es in 50 Jahren stehen? Wie stelle ich mir die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland vor? Offen gesprochen, man kann das Auto jetzt online anmelden. Das ist so eine Sache, da erwartet man halt einfach, dass das passiert. Da erwartet man, dass das halt einfach passiert, dass man irgendwie sagt, ach übrigens, und man kann das Auto jetzt online anmelden. Dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland daraus eine große Nummer macht.
Ja, schlechtes Zeichen, in der Tat, sehr schlechtes Zeichen.
Während uns andere Länder technologisch davon galoppieren. Also noch nicht mal galoppieren, sondern einfach im Schnellzug ins 21. Jahrhundert, während wir noch irgendwo rumdümpeln. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen. So dieses, ja, also da fällt einem wirklich sehr wenig noch zu ein.
Ja, also sehr schön, sehr, sehr, also sehr schöne, traurige Beobachtung. Also wenn der Bundeskanzler um die Ecke biegt und persönlich sagt, jetzt können Sie Ihr Fahrzeug online anmelden, dann ja. Das ist eigentlich, ja, das, da sollten sehr viele Alarmglocken angehen. Und was mir auch bei dem gerade auffällt, was du sagst, ist, es ist schon äußerst saft- und kraftlos, was da fabriziert wird. Es muss ja jetzt nicht die, oder was heißt es muss und was es alles nicht muss, das ist ja egal, aber es ist so gar keine, es gibt auch so gar keine Zukunftserzählung. Ja. Es gibt so gar kein Zukunftsversprechen, außer weiterhin diesem, es wird an 80 Einzelmaßnahmeplätzen wird es etwas besser, aber sorget euch nicht, denn ansonsten bleibt alles gleich und ein bisschen mehr Geld kriegen auch eigentlich fast alle. Und es gibt so, ja, ich meine, wie soll die Stimmung denn auch sein, wenn nicht gesagt wird und auch wirklich gezeigt wird, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Da kann haben wir auch dann, macht ja auch keinen Spaß, wenn man nicht irgendwie, wenn man nicht in Aufbruchstimmung gerät und sagt, ich glaube auch daran, dass wir das, keine Ahnung, also vielleicht mal bei irgendwas auch so voranschreiten.
Und ja, das, deswegen, ja.
Was
deswegen
auch immer es sei, Leute, aber nicht das erste Land der Welt, das für Verbrennermotoren Technologie offen bleibt und seine Automobilindustrie, das kommt ja auch auf uns zu, dass da so wahnsinnig viel Subventionen reinfließen werden, bis es kracht, bis dann da auch
das
noch
irgendwie... Das ist die neue Kohle. Das ist die neue Kohle.
Dass dann da
Kohle.
Irgendwie
das
so für 5 Arbeitsplätze 17 Millionen Euro gezahlt werden.
Ja, ja, ja. So wird das enden. So wird das enden. Das ist, weißt du, diese Autofabriken, die werden dann wie so die letzten Stollen, wie so eine Art Freilichtmuseum. Ja, und dann ist es einfach so ein Wahlkampfritual. Dann geht man da so vorbei und dann wird noch so ein schönes Lied gesungen, wobei sie diese ganzen Werkschöre und so haben sie alles abgeschafft. Da gebe ich dir auch komplett recht. Die Leute haben keine Zukunftserzählung. Sie haben insbesondere auch aufgrund dieser ganzen Individualisierungsscheiße, haben sie keine gemeinsame Erzählung. Ja, es ist ja nur noch jeder gegen jeden. Ja, egal, ob es jetzt im Straßenverkehr ist oder an der Kasse im Supermarkt oder sonst wo. Es geht nicht mehr darum, wir sollen es alle mal gut haben, sondern ich will es besser haben als meine Kohorte, meine Peers, mein Umfeld. Ja, es ist alles, die Leute brauchen meiner Meinung nach schon sowas wie, dass irgendjemand sagt, so pass mal auf, wir wollen in 10 Jahren einen Menschen auf den Mond schicken und wieder zurückholen. Ja, so, also man kann das auch für fragwürdig halten und in der Art und Weise, wie es dann
Einzige,
gemacht wurde, war es auch
die
ein
Menschen
bisschen
kommen, ist, dass sie sehr viele Leute auf den Mond schießen möchten und nicht zurückholen wollen. Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber dann hätte man mal wenigstens ein Ziel. Es gibt ja kein Ziel. Es gibt ja genau wie du sagst, es gibt ja keine Erzählung. Das nennt man ja in Filmen, nennt man MacGuffin. Das ist eigentlich ein ganz guter Punkt. Deutschland fehlt der MacGuffin. Uns fehlt die Erzählung. Weißt du, und das ist ja das Schöne, der MacGuffin der Rechten, der Nazis, der Rechtsextremen, der ist, wir wollen alles kaputt machen. Da hast du ein klares Ziel vor Augen, das ist auch schön einfach. Da musst du dich nicht anstrengen, da sagst du einfach, was haben wir denn hier für Institutionen? Die machen wir jetzt alle kaputt und dann machen wir was Neues. Und dann also da bist du ja erstmal mit dem ganzen kaputt machen, bist du ja erstmal schön beschäftigt, hast ein Ziel. Wir haben keinen MacGuffin, wir haben keine Erzählung, wir haben keine Motivation, warum wir den ganzen Scheiß machen. Weil, habe ich heute erst wieder in einem anderen Gespräch gesagt, der Kapitalismus beantwortet keine der Fragen, die man hat, wenn man ein Mensch ist. Der sagt einem nicht, wo gehe ich hin, was soll ich mit meinem Leben machen, was ist der Sinn des Lebens, das wird einem alles nicht erklärt. So, und wir sitzen dann alle irgendwie rum, so vereinzelt für uns, sind alle frustriert und ja, die einen Frustrierten sagen, ja gut, man kann ja kein AfD wählen, dann müssen wir jetzt hier, weiß ich nicht, wieder die Grünen wählen oder die SPD oder meinetwegen sogar die CDU, ja. Und die anderen sagen, ich will alles kaputt machen, ich will jetzt die AfD. So. Und das ist, da kann ja nichts Neues entstehen.
Ja, sehr richtig. Ich kann mich dem nur anschließen und beobachten, in die Kerbe, die wir jetzt ja schon abwechselnd vertiefen.
Ja.
Noch ein bisschen rein vertiefen. Es zeigt sich ja auch an der äußerst geringen literarischen Qualität dieser Agenda-Betitelung. Und da ist also nichts, was auch nur ansatzweise eben diese Minimalanforderungen an literarische Qualität erfüllen würde. Modernisierungsagenda, Herbstreformen, da schläfst du doch sofort ein. Da ist ja gute Kita-Gesetz, ist ja noch ein Knaller dagegen.
Ja.
Und das war schon schlecht. Und ja.
Das Schlimme beim Herbstreformen ist, also mir gibt es ja wirklich so Endstadium der Sowjetunion, Endstadium der DDR-Vibes. Also der Laden fällt auseinander und man sagt, jetzt kommt der Herbst der Reformen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum mich das so aufregt oder wütend macht, weil man es halt nicht glaubt. Oder weil man das, was da präsentiert wird, nämlich du kannst jetzt dein Auto elektronisch anmelden, das ist ja keine Reform. Das ist, was eine Verwaltung halt tun muss an der roten Ampel. Das ist sowas wie, ui, und als nächstes führen wir fließend Wasser und Elektrizität in Häusern ein. Ja, also so, ja, so what? Und das ist ja der Punkt. Die sagen Herbst der Reform und du verdrehst schon die Augen und sagst so, ach, schlägt ein 250 macht ihr. So.
Ja.
Wird man ja wohl nochmal sagen dürfen.
Ja, es ist echt blöd, ne? Also, ist richtig doof.
Ja, das kriegst du halt, wenn das Mittelmaßgeschwader Politik machen darf, dann kriegst du halt so einen Scheiß.
Ja, es ist auch, glaube ich, wirklich ein ziemlicher Strickfehler, dass. So, Bernd Ulrich hatte in der Zeit gesagt, das sei vielleicht auch nicht so super klug, ein Bundeskabinett zu bilden. Also er hat das nicht genau nachgerechnet, vermute aber, dass dieses Bundeskabinett, dass sämtliche Minister und der Bundeskanzler zusammen weniger Regierungserfahrung aufweisen als Wolfgang Schäuble alleine.
Ja.
Und also, und das stimmt ja, die haben ja, glaube ich, haben die 5 Jahre Regierungserfahrung, alle zusammen, ja. Dass das nicht gut sei. Und dann eben auch, dass es nicht gut sei, dass von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 2 Schlüsselministerien just von denjenigen, wo man ja wirklich handeln muss, also Finanzen und Arbeit und Soziales, also von Frau Bärbel-Baas und Herrn Klingbeil besetzte Ministerien, dass diese Schlüsselministerien mit enormem Handlungsbedarf gleichzeitig von den beiden Parteivorsitzenden eingehalten werden, was dazu führt, dass sie gar nicht richtig handeln können, weil die ihren Chaosladen da irgendwie zusammenhalten müssen, was ja nach allem, was man weiß, nicht ganz einfach ist. Also etwas schwierig und man hört also einfach auch überhaupt nicht, man sieht keinerlei Parole da rauskommen, keinerlei irgendwie mal einen Satz, den man sich merken wollen würde. Kein MacGuffin, wie du für mich sehr lehrreich, weil ich vorher nicht wusste, was ein MacGuffin ist, ausgeführt hast. Das ist nicht schön. Ich finde es auch langweilig, abgesehen davon. Das ist so langweilig. Ja, also ja. Wir sprechen uns dafür aus, ja, dass man doch mal irgendwie über diese Villa Borsig Modernisierungsagenda Warmluft da hinwegkommt.
Ja.
Und freuen uns auf das Bürokratie-Meldeportal.
Ich werde da so die Bürokratie ich werde da so den Shit aus der Bürokratie herausmelden. Das wisst ihr, da wird die Bürokratie, die wird nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Das Schlimme daran finde ich ja, und ich bin jetzt echt der Allerletzte, der irgendwie eine Diktatur schönreden will. Ich habe selber ein Jahr in China gelebt. Das war der Grund, warum ich politisch aktiv geworden bin, weil ich gesagt habe, Demokratie ist etwas, das muss quasi aktiv jeden Tag verteidigt werden. Aber wenn du dir halt anguckst, also was so eine technokratische Diktatur auf die Beine gestellt bekommt versus eine Demokratie, dann kommen wir langsam in den nicht so ganz lustigen Bereich, dass wir uns jetzt rechtfertigen müssen, warum kriegt das die Diktatur hin, aber die Demokratie nicht so. Und da kann nicht die Argumentation sein, ja, das ist ja auch alles viel einfacher, die sind ja auch eine Diktatur, weil ja, die sind eine Diktatur, aber es ist jetzt nicht so, dass da in Shenzhen jetzt da irgendwo die Polizei steht und denen die Waffe an den Kopf hält. Ich habe neulich so ein Video gesehen, das fahren irgendwie Studenten oder so Programmierer in Hangzhou. Hangzhou ist ja so eine Art, so ein Silicon Valley da jetzt in China, ist die Stadt, wo ich studiert habe ein Jahr lang. Da haben die dann so eine Firma gezeigt und dann haben die das nur als so ein Nebenprojekt gemacht. Ja, was war das Problem? Dass die ganzen Mülleimer immer so voll gemüllt waren im Großraumbüro. Und was haben die dann gemacht? Kurzerhand haben die Roboter-Mülleimer gebaut, die sich selbst entleeren. Ja, ich meine, musst du dir mal reinpfeifen, so als Nebenprojekt, neben der Arbeit, bauen die, und das waren jetzt nicht irgendwelche komischen Lego-Roboter, wo du dir gedacht hast, ja, was ist das für ein Scheiß? Das ganze Großraumbüro haben die Mülleimer automatisiert. Die haben alle Rollen bekommen und eine Kamera. Die waren am Ende so ausgestattet, dass die Müll, den du in deren Richtung geschmissen hast, gefangen haben. Ja, also du hast irgendwie eine Plastikflasche in deren Richtung geworfen und die sind dann so gefahren, dass sie die Plastikflasche fangen. Vollkommen abgefahren. Und abends, dann haben sie noch irgendwie so Leucht-LED-Spuren schnell einfach mal so in den Fußboden eingebaut. Und abends fangen die an zu leuchten, dann fahren die Roboter dem nach, dann fahren die alle zur großen Entladestation, kriegen eine neue Mülltüte rein, entladen sich und laden die Batterie auf und am nächsten Morgen sind die wieder bereit. Also weißt du, verstehst du, wenn du ein Mülleimer Automatisierungsvideo aus Hangzhou irgendwie inspirierender findest als das und wenn das auch mehr in dir auslöst als das, was der Bundeskanzler nach einer Regierungsklausur in der Villa Borsig sagt, dann haben wir echt ein Problem. In der Zeit, in der die da diese Klausurtagung gemacht haben, hätten diese Programmierer aus Hangzhou wahrscheinlich irgendwie eine KI programmiert, die Autoanmeldung komplett automatisch macht für alle Deutschen bei Geburt. Also verstehst du, das ist...
Ich verstehe es. Ich möchte dazu auch noch eine Geschichte erzählen, für die man gar nicht so ein Gefühl, das ich hatte, da wo man gar nicht nach China muss, sondern ich war am vergangenen, also Ende letzter Woche, am Freitag in der Stadt Bregenz am Bodensee und bin am Montag zurückgefahren. Das war jetzt noch nicht der Nachrichtenwert. Boah, krass. Ich bin Freitag da in Bahnhofsnähe über eine Straße gegangen, die war so aufgerissen, wie man das kennt, dass die oberste Asphaltschicht, die da ist schon mal gesehen, entfernt worden war, um sie neu zu teeren. Ich bin da drüber gegangen. Am Montag, als ich da entlang ging, wurden gerade die letzten Quadratmeter davon geteert. Das ist jetzt keine Weltklasse-Leistung, aber ich will beschreiben, wie fassungslos ich, zumal als in Berlin lebender Mensch, über dieses Phänomen war, dass das nicht Wochen und Monate da so
und
einfach...
Jahrzehnte
da so einfach vor sich hingammelt, abgesperrt, bis dann irgendwann sich jemand erbarmt, sondern das war freitags da aufgerissen und am Montag wurde diese Teerschicht da wieder aufgetragen. Und das war für mich
echt...
Da hast
du fast geweint.
Das war für mich total frappierend.
Ich verstehe das total.
Und total ungewöhnlich, dass es so etwas gibt.
Das
und
piept,
das wiederum hat mich dann auch wirklich sehr, sehr bedenklich gestimmt, dass ich ein solches Allerweltsereignis, ich bin dann mit dem Zug von München zurückgefahren und der war, auch in Deutschland gibt es Wunder, und der war echt pünktlich. Von München, Berlin, pünktlich der ICE, war also Hammer. Aber also das wirklich Frappierende ist die unglaubliche Überraschung und fast positive Verstörtheit, die ich dabei empfunden habe.
Ja, und das lässt sich nicht mehr los.
Ja, ne? Das ist schon schwierig. Ja,
ich kann das total verstehen.
Villa Borsig.
Mich würde es auch fertig machen. Ulrich, aber weißt du was, dein Problem ist
einfach...
Das
ist auch so ein Zukunftslab, die Villa Borsig, das ist einfach...
Ja, das ist einfach deine schlechte Laune, weißt du?
Ja.
Das ist einfach dein... So, und weißt du, das ist der Angriff Sprunginnovation, wird das alles wieder in Ordnung bringen.
Ich glaube, du hattest kürzlich auch so einen geilen... Ja. Also einmal so einen chinesischen Roboter, der irgendwie mehrere Salti schlug und dann so diesen unglaublich immer wieder auftretenden sogenannten Seniorenroboter.
Billy.
Auf diesem Foto war der auch noch an so eine Steckdose angeschlossen, nur für eine halbe Stunde Strom hat. Dessen Leistung wohl ist, dass der ein Tablett führt, also ein Tablett hochhält und dann dabei fahren kann, ohne dass allererstes vor die Wand fährt. Also,
es ist noch schlimmer. Es ist dieser Willi-Roboter, da müssen wir auch mal eigentlich länger drüber reden, dieser Willi-Roboter, in meinen Augen ist es einfach Betrug. Das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, die ich mir gebildet habe, nachdem ich mir angeguckt habe, was die technischen Spezifikationen dieses Gerätes sind und was es kann und was es macht. Ja, das ist ein Start-up, das gibt es seit 2017, das baut halt diese Roboter, und so wie diese Roboter technisch übermotorisiert sind, also die haben da so ein Motherboard drin mit einer großen GPU, die haben sich wahrscheinlich irgendwie gedacht, wir programmieren das alles quasi on board auf diesem Roboter, alles toll mit Datenschutz. So, dann kommt ChatGPT und wenige Monate später bringen die also dann diesen Willi auf den Markt, der der hat zwar Rollen, aber die haben noch immer nicht fertig programmiert, dass der sich bewegen kann. Also. Und das Schlimme, was die Seniorenheime nicht verstehen, die verkaufen diesen Roboter für 30.000 Euro. Für 30.000 Euro. Und was der macht, ist, der hat auf dem Roboter ist eine selber programmierte Speech-to-Text und Text-to-Speech-Engine, also auf gut Deutsch. Du sagst dem Roboter was, der Roboter schreibt das dann auf, schickt das irgendwo hin und dann kommt die Antwort zurück und die Antwort liest der Roboter wieder vor. Das ist das, was auf dem Roboter passiert. Was dann im Hintergrund passiert ist, und das ist das eigentlich Krasse, wo ich dann sage, das geht in den Bereich von Betrug. Dieser Roboter schickt seine Eingaben, die Sätze, die die Senioren sagen, an ChatGPT 4 Mini und ChatGPT 4 Mini antwortet dann. Die verkaufen für ungefähr 30.000 Euro ein Gerät, das die Funktionalität eines iPhones mit der ChatGPT-App hat oder eines iPads mit der ChatGPT-App. Für 1.000 Euro kannst du das machen. Für 1.000 Euro und 20 Euro im Monat kannst du das machen, was dieses Ding für 20.000 bis 30.000 Euro kann. Das ist, das,
das erinnert
ist so
ein bisschen an diesen, an den berühmten Schachtürken, wenn du, wenn du dich erinnerst, diese, der Schachcomputer, in Anführungsstrichen, wo ein Typ Mechanical drin saß Turk, und die, und die, und die Figur bewegt hat.
Nein, also, ich finde das, ich finde das ganz schlimm, weil auch in der Berichterstattung auf diesen Aspekt bisher noch überhaupt nicht hingewiesen worden ist. Ich habe es auch mal mit ChatGPT durchgerechnet. Wenn du jetzt sagen würdest, ich mache das alles Open Source, ja, könntest du für das Geld, was du da ausgibst, für einen dieser scheiß Roboter, könntest du dir einen Server kaufen, auf dem du ein Open Source KI-Modell laufen lassen kannst, ja, könntest den bei dir im Altenheim in den Keller stellen und könntest dir ungefähr 5 bis 10 kleine Roboter, die von der Funktionalität her haben, sie fahren durch die Gegend und können halt irgendwie kommunizieren und wären dann halt mit diesem Server im Keller verbunden und hättest dann noch immer nicht das ganze Geld ausgegeben, was dieser scheiß Willi kostet. Also das, dieser Willi ist wirklich, das ist sinnbildlich, steht der für alles, was in Deutschland gerade komplett falsch läuft. Einmal, dass die es überhaupt schaffen, den Scheiß an Seniorenheime zu verkaufen, aber dann, dass auch unsere Berichterstattung es nicht hinbekommt, diesen offensichtlichen Betrug als solchen einfach zu benennen. Es muss man ganz klar sagen, wenn du wenn du ein Gerät baust, das sich mit ChatGPT verbindet, das ist keine Innovation. Das ist auch keine eigene tolle Technologie, die du da anbietest.
Ja, ja? I think it's,
das ist Verarsche. Ja, sorry, es aber ist, es regt mich einfach
verstanden.
Auf. Ja, ja.
Und sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. wir sind einen langen Weg gegangen von von der Villa Borsig.
Komm, wir
aber
machen.
Der rote Faden ist tatsächlich deutlich dicker roter Faden von den Ergebnissen der Villa Borsig zum sogenannten Pflegeroboter Willi.
Ja.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr
wir
gut,
müssen
sehr gut.
Jetzt also aber weitermachen.
Ja, wir machen noch, was haben wir denn? Ach so, genau, wir haben eine neue Kategorie in diesem Podcast. Mal sehen, wie oft es sie geben wird. Sie nennt sich, habt ihr eigentlich mitbekommen das? Und das sind zwei Dinge, weil uns halt aufgefallen ist, einerseits wird um einige Sachen immer ganz großer Trara gemacht und dann aber, wenn sich die ganze Sache auflöst, interessiert es keinen Schwanz. Zum Beispiel, habt ihr mitbekommen, dass die drei RichterInnen zum Bundesverfassungsgericht gewählt worden sind. Ich hätte es auch fast verpasst. Es hat exakt niemanden interessiert. Niemanden.
Und kennt ihr den Namen der Richterin?
Einer Verfassungsrichterin.
Also Günther Spinner ist ein Name, den man sich, keine Witze mit Namen, aber den merkt man sich natürlich. Und aber jetzt die Person, die anstelle von Frau Professor Dr. Brosius Gersdorf ans Bundesverfassungsgericht gewählt worden ist. Nein, natürlich nicht, weil es ist jetzt auch gut, ne? Es ist jetzt schon gut, dass in diesem Fall ist es gut, dass da nicht wieder so ein Brimborium drum gemacht wurde. Weil das nichts ist, was sich da für, also wenn da so ultra hochqualifizierte Leute zur Wahl stehen, ist es nichts, was sich dafür eignet, dass das Dingsi Bumsi, Vorname fällt mir gar nicht ein, Reichelt, da auf News irgendwas drüber sagt. Das ist nichts dafür. Deshalb ist es so gesehen richtig.
Ist ja eigentlich, eigentlich aufgefallen, dass Julian Reichelt und Julia Ruß dieselben Initialien haben?
Ja, deshalb ist mir auch gerade nicht
Ich denke, das ist ein Fall für Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team.
Ja, und beide JR abgekürzt. Das ist wirklich furchtbar. Ja. Wer kennt ihn nicht? Den Bösewicht aus Dallas. Und so, also, long story short, das ist zu Recht wurde das nicht weiter bemerkt, weil es eine Materie ist, die sich nicht dafür eignet, dass da irgendwelche
bemerkt zu werden.
Irgendwelche Stümper meinen, das wissenschaftliche Werk, also irgendwelche Quatschköpfe meinen, das wissenschaftliche Werk einer etablierten Professorengestalt anhand von zwei Sätzen beurteilen zu können. Und alle wissen, nicht, dass es irgendwie viele Leute können, aber was man so als Minimalbildung haben muss, und das kann man einfach verlangen von jedem, der sich öffentlich äußert, dass man eben nicht in der Lage ist, ein professorales Oeuvre anhand von zwei Sätzen zu beurteilen. Es sei denn, man ist Julian Reichelt, aber dem darf man halt nicht zuhören. Deshalb wurde um diese Wahl, den Wahlversuch, ein derartiges Gewese gemacht. Und jetzt ist es halt easy, smoothly gelaufen, auch wenn, sagen wir mal, ein Bekleckern mit Ruhm dort auch nicht stattgefunden hat, was man daran merken konnte, wie pisst ist, glaube ich, der Fachbegriff. Die Linke war, dass ihnen einfach diese seitens der CDU nicht einfach mal irgendwie ein bisschen Respekt entgegengebracht wurde dafür, dass sie hier staatstragend mitwählen, damit die nicht mit AfD-Stimmen gewählt werden.
Ja.
Aber natürlich, wie das so ist, da irgendwie also sehr schlechter Stil, dass die nicht wenigstens ein bisschen eingebunden worden sind. Aber so ist die jedenfalls, CDU halt. Ja, so sind die halt, ne? Also das ist so Anstand.
Bei dem Fraktionsvorsitzenden.
Anstand und Haltung. Aber nicht, wenn es um andere geht. Nun denn, also das ist geschehen und dann haben wir, das ist noch ein bisschen
auch, geiler.
Auch komplex, aber noch ein bisschen. Ja, wie dem auch sei. Also wir erinnern uns, dass Herr Dobrindt ja, also während Donald Trump innerhalb von 24 Stunden den Ukraine-Krieg beenden wollte, wollte Herr Dobrindt sozusagen auf dem Weg vom Bundespräsidenten, von seiner Vereidigung in sein neues Büro, wollte er schon die Migrationsfragen alle lösen und hat dann rechtswidrige, so die Feststellung des Berliner Verwaltungsgerichts, rechtswidrige Zurückweisungen an der deutsch-polnischen Grenze praktizieren lassen. Das Berliner Verwaltungsgericht hat in einem Eilverfahren gesagt, das ist rechtswidrig. Und Herr Dobrindt
als Gefühlsjurist
äußern lassen, immerhin Soziologe, aber weiß man auch nicht, ne? Also hat äußern lassen, habe ja auch eigentlich irgendwie keine Bedeutung, sei nur so ein vorläufiges Verfahren. Klärung werde hier ohnehin erst das Hauptsacheverfahren bringen. Mikroexkurs oder Mikroerläuterung zum Verwaltungsgericht, das ist insofern richtig, als dass es da ein Eilverfahren gibt, in dem ein sehr stark reduzierter und etwas verschobener Prüfungsmaßstab gilt und ein Hauptsacheverfahren, in dem man sich das gründlich anschaut. So, und da hat Dobrindt hier gesagt, also hier dieses Eilverfahren, das reicht mir nicht, das ist alles Quatsch, das wird ohnehin erst im gründlichen Hauptsacheverfahren geklärt. Schon damals wussten alle, diese Hauptsacheverfahren werden in solchen Konstellationen typischerweise nicht geführt, weil wenn die dann vorläufig den Recht gegeben
Recht
wird,
bekommen haben.
Den an der Grenze zurückgewiesenen, das heißt vorläufig Recht bekommen heißt, du darfst deinen Antrag stellen, dann haben die den Antrag gestellt, dann braucht es kein Hauptsacheverfahren mehr, in dem geklärt wird, dass sie diesen Antrag stellen in der Hauptsache, dann haben die den geklärt. So, und dann findet das statt, was im Verwaltungsrecht dann stattfindet, oh, schöner Satz, dann wird es für erledigt erklärt. Also das kann man einseitig oder beidseitig machen und hier hat jetzt halt dann auch das Bundesministerium des Innern das für erledigt erklärt, zack, Deckel drauf, einmal Riesen-Publicity als der harte Hund und ja, das, mir ist nur wichtig, was das Volk sagt und nicht, was die Gesetze sagen, denn wir müssen ja uns und so. Einmal Riesen-Publicity gemacht, harter Hund, Zurückweisung an der Grenze und was schert es mich? Und jetzt ganz, ganz ruhig im Sande verlaufen lassen, ordentlich mit ganz still und leise Stickum, wie wir sagen, für erledigt erklärt und sagt, ja, nö, das lassen wir jetzt.
Ach, so schlimm war es gar nicht.
Machen wir was anderes.
Kann ja mal passieren. So.
Ja, also habt ihr eigentlich mitbekommen, das ist schon jetzt ein Erfolg. Also gut.
Als kompletter Erfolg. Machen wir zum Schluss noch einen Drüberstreuer, auch ein Thema, über das wir in den letzten Folgen noch häufiger gesprochen haben, der Zustand der Vereinigten Staaten von Amerika, die sich, das kann man, glaube ich, sagen, ohne da groß jetzt zumindest von den recht und billigen Leuten Widerspruch zu hören, die sich einfach sehr großen Schrittes in eine Autokratie, in eine Diktatur gerade umwandeln, durch ihren geliebten Führer Donald Trump. Zwei Sachen. Und zwar einmal die Absetzung Jimmy Kimmels, die tatsächlich sehr absurd war. Und zwar wurde ja, haben wir gar nicht drüber geredet hier in diesem Podcast, wurde ja der Charlie Kirk, ein rechter Kommentator,
ein
Organisator.
Extrem dezidiert rechts auftretender.
Ein extrem dezidiert rechts auftretender junger Mann in den Vereinigten Staaten von Amerika wurde umgebracht während einer Rede. Man darf da keine Witze drüber machen, aber der Attentäter hat zu dem Zeitpunkt geschossen, als Charlie Kirk in seiner Rede gefragt hat, ob denn das Publikum wissen würde, wie viele Leute jährlich bei Schießereien in den USA ums Leben kommen würden. Ich kommentiere das nicht, ich sage nur, wie es ist. Und Jimmy Kimmel, so wie das, also jede Talkshow, jeder Late-Night-Host, die können ja dann diese Sendung nicht stattfinden lassen, also nicht stattfinden lassen, also kommentieren die natürlich auch solche Dinge. Und Jimmy Kimmel hat dann also vollkommen normal sein Beileid der Familie und der Witwe gegenüber auch ausgesprochen und hat dann kurz darüber geredet, wie in seinen Augen die Republikaner halt versucht haben, den Täter irgendwie als linksextremistisches Antifa-Mitglied darzustellen, was auch den Tatsachen entsprach. Das war jetzt nichts, was sich Jimmy Kimmel ausgedacht hat, aber das hat dann MAGA Donald Trump, aber auch sein FCC-Chair, das ist Federal Communications Commission, also der Vorsitzende der Federal Communications Commission, hat dann in einem Podcast irgendwie gesagt, dass das ja so nicht geht. Also Brandon Carr und also auch wirklich so mafiamäßig. Also wir können das jetzt auf die leichte Tour oder auf die harte Tour machen. Auf jeden Fall hat er halt gesagt, also die Netzwerke, die Fernsehsender, die lokal das ABC-Programm in den USA ausstrahlen, die sollten sich doch jetzt bitte bei ABC beschweren und sagen, dass das so nicht geht, weil sonst würden sie halt auf die harte Tour lernen, dass das halt nicht geht. Da stehen wieder irgendwelche komischen Fusionen an, denen die FCC zustimmen muss und die benutzen also wirklich jedes Mittel, jeden Hebel, den sie haben, um da Institutionen unter Druck zu setzen. Und ABC hat dem dann nachgegeben, Jimmy Kimmel abgesetzt. Daraufhin stiegen rapide die Suchanfragen an für: Wie kündige ich mein Disney Plus Abo, weil ABC zu Disney gehört? Und dann nach einigen Tagen besann sich ABC und hat also gesagt, okay, Jimmy Kimmel wird wieder on air kommen. Und dann war das ein bisschen so wie früher in Deutschland, wo dann die Fernsehansage immer gesagt hat, so und jetzt verabschieden wir unsere Zuschauer aus Bayern, weil dann also gewisse Sachen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, gewisse Filme nicht in Bayern ausgestrahlt worden sind, weil das den Bayern nicht gefallen hat, beziehungsweise der bayerischen, ich weiß gar nicht, wer das bestimmen konnte, Medien irgendwas Anstalt wahrscheinlich. Jedenfalls, Kimmel kam dann in einigen lokalen Sendern nicht, wurde wieder gebracht. Zum einen, ne, das ist ja auch, folgte auf die Absetzung von Colbert, der ja die Talkshow von David Letterman übernommen hat. Stephen Colbert, Talkshow-Host, auch seit über 10 Jahren. Da ist die Firma, die das produziert, CBS beziehungsweise Paramount. Paramount brauchte auch die Zustimmung der FCC für einen Zusammenschluss. Und Donald Trump hat da auch gar keinen Hehl draus gemacht, dass es da also quasi Nebenabreden, wie es so schön heißt, gab. Und das Einzige, was man dann CBS an der Stelle lassen muss, ist, dass sie es eleganter gemacht haben. Weil der Vertrag von Stephen Colbert läuft jetzt im Mai 2026 aus. Und dann haben die einfach gesagt, ach, wisst ihr was, wir verlängern den einfach nicht. So, also das ist, und da muss man auch ganz klar sagen, das ist das autoritäre Playbook. Das ist das, was Wladimir Putin als allererstes gemacht hat, als er in Russland seine Macht konsolidiert hat, die Comedians in Russland abzuschaffen. Das ist auch das, was die Nationalsozialisten in Deutschland gemacht haben. Da so Radiokomiker, die hatten irgendeinen komischen anderen Namen, der mir jetzt entfallen ist, die wurden auch alle irgendwie abgeschafft. Das ist ja etwas, womit Autokraten halt nicht klarkommen, den Hofnarren sozusagen, die einfach mal Truth to Power sprechen, wie es in den USA heißt. Und das ist sehr bedenklich. Ebenfalls sehr bedenklich ist das, was gestern in den USA stattgefunden hat, nämlich der US-Verteidigungsminister, der sich jetzt selbst Secretary of War nennt, nachdem das Weiße Haus
Verteidigungsministerium insgesamt
das Verteidigungsministerium umbenannt hat, was sie nicht können. Das kann nur der Kongress. Aber sie haben, was sie können, ist da irgendwie noch so Zusatzbezeichnungen festlegen. Also hat Donald Trump kurzerhand das Ganze nicht mehr zum Department of Defense, sondern Department of War gemacht. Auch ganz, ganz toll. Das ist, glaube ich, genau das, was die Amerikaner angesichts der steigenden Inflation und der kriselnden Wirtschaft aufgrund der Tarife, das ist genau das, wonach sie gefragt haben. Also neben der Anmeldung des Autos online natürlich. Ja, also heißt jetzt Department of War, zumindest in der MAGA-Sphäre, in der Welt der Donald Trump-Fans. Und Pete Hegseth also kam auf die total geniale Idee, wie wäre das eigentlich, wenn wir von den ganzen Stützpunkten und Basen und alles Mögliche, was wir da so auf der Welt haben, wie wäre es eigentlich, wenn wir die 400 höchsten Befehlshaber du hast recht, also Pete Hegseth hat also vor 800 Generälen, Admirälen gesprochen, Virginia.
Auf so einer Luftwaffenbasis.
In der Marine-Corps-Basis in Quantico. Und das war, ich habe da heute Morgen Ausschnitte gesehen. Ich hab mich dazu gezwungen, es zu sehen, weil ich gedacht habe, okay, das ist zeithistorisch wichtig. Aber es war sehr schwierig, weil ohne da jetzt zu übertreiben, die Rede von Hegseth lässt sich so zusammenfassen, wir sind so männlich, dass wir im Stehen scheißen. Der hat da drüber geredet, dass offen gesprochen er das nicht verstehen kann, wenn es fette Generäle im Pentagon gibt. Wenn der Secretary of War, das ist auch immer ganz wichtig, wenn man über sich selbst in der dritten Person spricht, wenn der Secretary of War das hinbekäme, irgendwie Workout zu machen, wobei es da im Moment lustige Videos im Internet gibt, wo man sieht, dass der Hegseth nicht mal einen Klimmzug hinbekommt. Also ich bekomme auch nicht einen Klimmzug hin, aber ich stelle mich auch nicht hin und sage, ich bin der Secretary of War und wir sind alle so männlich, dass wir im Stehen scheißen. Also über solche Sachen hat er da geredet und auch darüber, was für krasse Männer die alle sind und dass das Militär ja dafür da ist, Dinge kaputt zu machen. Und dann hat er irgendwie gedacht, er hätte so den totalen Superburner und meinte dann irgendwie so, ja, und unseren Gegnern entgegne ich FOFA, was kurz ist für Fuck Around and Find Out. Nee, FAFO, genau. Fuck around, find out. Was sowohl Donald Trump als auch Pete Hegseth anscheinend nicht wussten, ist, dass das Militär in den USA auch vom Selbstverständnis her politisch neutral ist. Das heißt, dass die auf solchen Veranstaltungen weder klatschen noch lachen, noch die Miene verziehen, noch irgendwas. Das war für die, glaube ich, einfach so ein Training, wo die sich gesagt haben, okay, wenn ich in feindliche Hand gerate und die mich foltern, muss ich meine Haltung wahren, darf nicht zusammenbrechen. Ja. Und diese Rede von Pete Hegseth und die dann darauf folgende Rede von Donald Trump, die bereiten mich auf so eine Extremsituation vor. Es gab ein Foto aus der New York Times, wo du also das ganze Bild voll mit Männern in Uniform hast, die Blicke haben zwischen, wo bin ich hier gerade, was passiert hier gerade, passiert das hier wirklich? Die weiß ich nicht, versuchen an ihr inneres Krafttier zu denken und ihre Krafthöhle. Ja, also da wird auch dem einen oder anderen durch den Kopf gegangen sein. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, weil es kann nicht sein, dass es nicht passiert ist. Da werden auch einige darüber nachgedacht haben, wäre es wirklich so schlimm, wenn wir dagegen putschen? Also ich denke, dass nur sehr wenige Sachen in der Geschichte der USA dazu geführt haben, die Führung und das Militär so zu demoralisieren, wie das, was da stattgefunden hat. Denn Donald Trump kam dann auch auf die Bühne. Man hatte so ein bisschen Angst, dass er da gleich auch wieder runterfällt. Also der wirkte nicht so, als sei er da jetzt auf der Höhe seiner physiologischen Kapazität. Das ist auch besonders lustig, dass Pete Hegseth erst erzählt, also er hat ja überhaupt gar kein Verständnis, wenn im Pentagon fette Generäle rumlaufen und dann kommt der doch eher unförmige Donald Trump auf die Bühne, der den Eindruck macht, dass er schon nach 3 Treppen irgendwie ein Sauerstoffzelt braucht, weil ihm da die Kondition für fehlt. Und Donald Trump hat dann eine Rede gehalten, die in ihrer Absurdität und Unzusammenhängigkeit, wie sagt man, in ihrer Zusammenhangslosigkeit, schwer zu beschreiben ist. Er sagte so Sachen wie, ja, und unsere Schiffe, ich bin ja auch ein sehr ästhetischer Mensch, unsere Schiffe, die werden einfach nicht mehr so gebaut wie früher. Ja, wisst ihr, im Zweiten Weltkrieg, da haben wir irgendwie jeden Tag ein Schiff gebaut und wie viele Schiffe bauen wir jetzt? Und die sehen so komisch aus. Die sagen, ja, das wäre wegen Stealth. Aber ich sag euch, man kann die Schiffe auch schöner bauen. Und dann haben die trotzdem Stealth. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Das hat der sinngemäß so gesagt. Und ich hatte ja die Vermutung, das ist nicht passiert, ich hatte ja die Vermutung, die machen da so Shock and Awe-mäßig, dass sie dann den Generälen und Admirälen irgendwie vor Ort noch abverlangen werden, ihr einen Eid auf Trump zu schwören. Das haben sie sich nicht getraut. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwelche Fuzzis von Mager sich jetzt ganz genau anschauen, wie haben diese Generäle geguckt während dieser Rede. Und dann werden als allererstes mal die rausgeschmissen, die ihr Gesicht verzogen haben. Das ist gleichzeitig, sagt der Präsident, er wird wieder das Militär in Städte schicken, auch so als Übungsplatz für Soldaten, um den Feind im Innern zu bekämpfen. Ja, so. Also die USA sind leider drüber. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie man das noch auf eine vernünftige Art und Weise eingefangen bekommt.
Ja, ich wollte noch eine Sache ergänzen. Ich habe es nicht gesehen, aber eine Beobachtung in der Taz war, dass Trump sich beim Betreten der Bühne sei er sichtlich erstaunt gewesen, dass die Generäle und Offiziere nicht in tobenden Applaus und Jubel ausbrachen. Also,
ja, die wussten das nicht, dass sie, ja, ja.
Ja, der wusste es nicht, weil er einfach auch so ungebildet ist. Ja. Aber ich finde, also diese Szene finde ich ausgesprochen, also schon allein die in Worten macht sie mir Freude. Und das andere ist, ich habe so einen Politologen gehört, der sagte, Mir wurde gefragt in einem anderen Podcast, wo er denn die USA jetzt auf einer Skala von 0 bis 10 oder 1 bis 10 sehe, mit Blick auf Demokratie.
Autoritarismus, ja.
1 oder 0 und Diktatur 10. Und der hat gesagt, ja, 5. Die seien jetzt gerade am absoluten Scheidepunkt sozusagen, an der Weggabelung. Und es macht ein bisschen Hoffnung, die möchte ich auch verbreiten, wenngleich dass mein Hoffnung verbreiten in den USA ankommt, mache ich mir keine allzu großen Illusionen, aber dennoch möchte ich auch diese Hoffnung verbreiten, sie vor allem auch selber haben, dass sich, ja, dass demnächst, und zwar im rechtzeitig vor den Midterm-Wahlen, eine Bewegung dort zustande kommt, die sich gegen MAGA und den Führer auf MAGA wendet. Und solche Auftritte tragen halt tatsächlich dann auch dazu bei, dass das geschehen kann, denke ich. Dass er so überzieht, dass irgendwann die Leute, unsere geschätzten amerikanischen Freunde und Freundinnen, dass sie sagen, nee, jetzt reicht's
aber. Aber das ist ja genau das Problem. Also die Republikanische Partei, die sind ja im Moment extrem unbeliebt. Die Politik, die sie machen, ist extrem unbeliebt. Auf dem Generic Ballot, also das ist ganz interessant. In den USA gibt's ja dann immer ganz viele verschiedene Dinge, zu denen gewählt wird, und es wird ja auch sehr oft gewählt, weil es dann ja diese Midterms gibt, aber es gibt dann auch den Generic Ballot, also den, wo sie einfach fragen, wenn sie jetzt direkt wählen könnten, was würden sie wählen, Demokraten und oder Republikaner, da liegen die Demokraten vorne, bizarrerweise aber nicht so deutlich, wie man das vielleicht gerne hätte, wenn man sich also anschaut, was da stattfindet in den USA. Ja, und ja, das ist schon alles ein bisschen sehr bizarr. Und die Republikaner wissen, dass sie verlieren, und deswegen machen die so Sachen wie, da haben wir letzten Podcast drüber gesprochen, machen sie dieses Gerrymandering zum Beispiel in Texas, aber jetzt auch in anderen Bundesstaaten. Die kriegen das schon hin, dass dann am Ende die Mehrheit da im Repräsentantenhaus behalten werden. Und wie man das also wieder einfängt auf eine friedliche Art und Weise, es ist mir ein komplettes Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich teile nicht diesen Optimismus dieses Politologen, dass der sagt, die USA sind am Scheideweg. Die USA sind in meinen Augen drüber. Weil wenn du dir die demokratische Führung anschaust, also die Führung der Demokratischen Partei,
ja, das macht nicht so viel Hoffnung.
Insbesondere so Leute wie Chuck Schumer, das macht nicht so Hoffnung. Der Einzige, der da Hoffnung macht, ist Gavin Newsom. Aber ob der das dann auch so hinbekommt, also es ist ihm zu wünschen. Ich wünsche es mir auch. Es ist auch uns zu wünschen. Aber das ist keine gemachte Sache. Und ja, wir leben in interessanten Zeiten.
Ja, wir müssen tatsächlich optimistisch bleiben, und wer es nicht ist, werden. Sehr schwieriger Moment. Ja, ich bleibe bei meiner Hoffnung und bei meinem Optimismus, dass der Wendepunkt unmittelbar bevorsteht und noch nicht die Abzweigung abschließend genommen worden ist, also an der entscheidenden Stelle. Ja, wollen wir hoffen? Wir bleiben dran. Du merkst, ich bin in Abbindelaune.
Ich muss das hier noch abbinden. Also, liebe HörerInnen, das war die 199. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Mittwoch, den 1.10.2025. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für die Unverletzlichkeit des freien Mandates und für das Amtsermittlungsprinzip und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen hat, man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Informationen dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei euch bedanken. Kommt gut durch die Restwoche. Lasst euch nicht verrückt machen. Behaltet eher die Hoffnung wie Ulrich und seid nicht so pessimistisch wie ich.
Ja.
Und dann hören wir uns demnächst wieder bei Lau und Wiener. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
それを乗り越えることができる。ポッドキャストもただ一つ。And thin, I light another cigarette. Let the ashes touch my skin. You're staring through the silence. The jukebox sighs alone. I wanna tell you everything, but my voice just turns to stone. It feels like I could break this spell or let it slip. Words hang heavy on my tongue.
against me, but your eyes are far away. Like a faded movie reel that skips and burns away. I'm chasing ghosts of feelings, the kind you can't hold still. I want to fall into your arms, but whisper some.